Guten Abend. Wir nehmen Sie gleich mit auf eine Reise um die ganze Welt. Und es erwarten Sie eben nicht nur spektakuläre Bilder, sondern Sie hören schon auch Töne. Das alles mitgebracht hat Tierärztin und Terra-X-Moderatorin Hanna Emde. Sag mal, wenn die jetzt so schreien, ist das, weil wir hier sitzen oder warum?
Nee, die unterhalten sich.
Die unterhalten sich so laut?
Mhm.
Okay, darüber müssen wir uns gleich unterhalten. Also, wir reden über die Sprache der Tiere, wie das geht. Ach, ganz viel erwartet sie gleich hier, live auf dem roten Sofa und im Dschungel heute.
Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Inka Schneider.
Schönen Abend für Sie. Es geht tierisch ab bei uns, denn auf dem roten Sofa ist Tierärztin, Artenschützerin und Terra-X-Moderatorin Hanna Emde. Herzlich willkommen erstmal.
Vielen Dank.
Mein Name ist übrigens Inka Petersen, damit die Zuschauer nicht durcheinander kommen. Ich glaube, es hieß gerade Inka Schneider. Die ist nächste Woche, glaube ich, wieder da. So, wir möchten sprechen über die Sprache der Tiere. Denn es ist zum Beispiel so, das habe ich von dir im Buch gelernt, zum Beispiel, wenn ich mich einem Affen näher, dann machst du so Klickergeräusche. Mhm. Kannst du das mal vormachen?
Kommt darauf an, welche Affenart tatsächlich. Also bei den Berggorillas in Ruanda ist es ganz wichtig, dass wir diese Klickgeräusche machen und so ein Grunzen, um zu zeigen, wir sind keine Gefahr. Daran seid ihr habituiert, also daran gewöhnt. Das ist in Ordnung. Das haben wir auch bei den Schimpansen in Gabun gemacht. Aber wenn du einem wilden Orang-Utan auf Borneo begegnest und der anfängt, so Kussgeräusche zu machen, so...
Ja, würde ich
heißt
sagen.
Das nicht? Genau.
Ja, komm, ich komm.
Bisschen, wie wir im Rheinland sagen. Nee, sondern ich drohe dir gerade, wenn du noch einen Schritt näher machst, dann tue ich dir richtig weh.
Ist das schon passiert?
Ja, aber da wusste ich auch noch nicht Bescheid. Also ich sage immer, wenn man in den Dschungel geht und wenn man in der Wildnis leben möchte, dann muss man sich an die Regeln halten. Dann muss man genau wissen, welche Regeln eben da herrschen. Und ich war noch ganz jung, ich war noch im Studium, war zum ersten Mal auf Borneo, das war 2014. Und ich war einfach nur so begeistert, weil da ein Baby zu sehen war, ein Orang-Utan-Baby. Und ich habe den zugeschaut und so. Und irgendwann höre ich diese Kussgeräusche und sehe die Mutter neben mir im Baum. Und ich stand zwar quasi zwischen Mutter und Baby. Und das war natürlich total die Gefahr. Und dann bin ich einen Meter weiter
langsam
zurückgelaufen.
Zurück.
Und dann war es auch kein Problem.
Ist ja auch nicht die einzige Situation, die du so erlebt hast, wo es doch etwas gefährlicher zuging. Werden wir alles besprechen. Wir reisen auf jeden Fall gleich mit Ihnen um die Welt. Dass eine biologische Vielfalt gefährdet ist durch Hauskatzen?
Das ist gruselig, aber tatsächlich weltweit ein Problem. Also ich bin letztes Jahr auf den Galapagos-Inseln gewesen, in Ecuador, für Dreharbeiten, für Terra X. Und da war die größte Gefahr, neben Klimawandel und dem Menschen und so, invasive Arten. Einmal Pflanzen, wie die Brombeere, aber auch Hauskatzen.
Also Arten, die da nicht hergehören,
genau,
die der Mensch irgendwie mitgebracht hat.
Und die Hauskatzen sind dort das Riesenproblem, nicht nur für die Singvögel, die da brüten. Das sind ja ganz endemische Arten, Tiere, die nur auf den Galapagos-Inseln vorkommen, sind plötzlich in Gefahr, weil Katzen dort ausgewildert wurden.
Ja, ist nicht das einzige Beispiel, ne? Kommen gleich noch ein paar mehr. Erst Sonnabend ist sie aus Peru zurückgekommen. Unser Gast heute ist Hanna Emde und Maike Krämer stellt sie Ihnen vor.
Sie ist in den Dschungeln der Welt zu Hause, Hanna Emde. Als Wildtierärztin und Artenschützerin ist sie oft wochenlang unterwegs.
Das ist ein super Privileg, in den Dschungel zu dürfen.
Nirgends fühlt sie sich wohler.
Ich wollte schon immer Tierärztin werden, seit ich klein war, aber auch immer gerne Forscherin.
Das hat geklappt. Erst studiert sie Tiermedizin in Hannover. Doch die Praktika in der Tierarztpraxis reichen ihr nicht. Sie will mehr.
Ich finde dieses große Bild total spannend, das Tier in seiner Umwelt.
Also unterstützt sie Forschungsprojekte rund um den Globus, arbeitet mit Gibbons, Aras und Raubkatzen, oft unter erschwerten Bedingungen.
Du hast nicht die technischen Utensilien wie in der Klinik oder so, sondern du breitest einfach eine Plane mitten im Wald aus und das ist jetzt dein OP-Tisch sozusagen.
Auf ihren Reisen sieht sie die Wunder der Natur, aber auch ihre Zerstörung. Deshalb gründet sie vor 7 Jahren den Artenschutzverein Nepada Wildlife, macht Artenschutz vor Ort, holt den Regenwald ins Klassenzimmer. Denn man schützt nur, was man kennt und liebt. Vom grünen Dschungel aufs rote Sofa, Hanna Emde.
Das ist schon irre, wo du überall schon warst. Seit April moderierst du jetzt Terra X. Also wirklich in der Welt, Peru gerade, Sonnabend habe ich schon erzählt, zurückgekommen. Hast du dir das so vorgestellt, als du vor 10 Jahren Tiermedizin studiert hast, dass du so in der Welt rum?
Also, dass ich das machen darf, das hätte ich nicht gedacht. Absolutes Privileg. Also ich wollte schon immer, auch als ich Tiermedizin angefangen habe, gerne mit wilden Tieren arbeiten. Das war schon immer so mein Wunsch. Also ich liebe Hunde, Pferde, Katzen, Rinder, aber mich hat immer das Wildtier in Zusammenhang mit seinem Lebensraum interessiert. Und das ist eben in der Wildtiermedizin so spannend. Und habe deswegen ja jedes Praktikum, jede Semesterferien irgendwie auf Forschungsstationen weltweit verbracht. Aber dass ich das jetzt auch zu meinem Beruf machen durfte und darüber sprechen darf und die Leute mitnehmen darf auf die Reise, das ist wirklich ganz toll.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Wir möchten Sie zu Hause jetzt auch mitnehmen auf die erste Reise. Unsere erste Station heute ist Guatemala. Mhm. Dort warst du. Was war das Ziel dort?
Wir haben in Guatemala ein Dschungelkrankenhaus besucht, mitten im Dschungel, weil als wir dort waren, war eine riesige Hitzewelle. Das war wirklich unfassbar schlimm. Die Affen sind tot von den Bäumen gefallen, halb verdurstet. Es war überall große Waldfeuer. Und wir haben ganz viele Tiere in dieses Krankenhaus bekommen. Und ich durfte dort mithelfen, unterstützen. Und das Ziel des Krankenhauses war, die Tiere wieder auszuwildern. Das heißt, wir haben dort mit den Tierärzten zusammengearbeitet. Es war eine tolle Arbeit. Wir haben auch mit Aras dort gearbeitet. Mit denen habe ich schon das erste Mal 2017 in Guatemala gearbeitet, mit diesen großen Papageien.
Und das ist denn wichtig bei diesem Aufpäppeln auch bei den Affen? Was muss man da machen?
Da muss man vor allem so wenig Kontakt zu den Menschen haben wie möglich. Man will die Tiere ja wieder auswildern. Ist aber natürlich schwierig, wenn du Babys kriegst. Die brauchen am Anfang Nähe, die brauchen Wärme. Die sind wie kleine Babys. Die brauchen eben diesen Kontakt. Genau, das sind kleine Brüllaffen. Und da muss man genau den Maßstab finden. Also eine Bezugsperson nur, die denen auch wirklich Klettern beibringt und so. Die können nicht von Anfang an klettern. Die haben so ein kleines Jungle Gym, so nennen die das auch. Ach. Wo sie das dann üben und ihre Übungen machen. Und dann müssen die Stück für Stück immer weiter vom Menschen weg, kommen in Gehege, die weiter weg sind, wo kein Mensch mehr Zutritt hat, um dann wirklich zu lernen, wie sie in der Wildnis überleben.
Das war aber nicht das Einzige, was du da erforscht hast. Denn dein Forscherdrang hat dich noch ein bisschen weiter in die Gefahr reingetrieben, möchte ich was sagen. Zu einem Tanz auf dem Vulkan.
Das ist das Tolle an Terra X, dass du alle verschiedenen Bereiche beleuchtest. Eben nicht nur in Anführungsstrichen den Artenschutz der Tiermedizin, wo ich eher herkomme, sondern wir sind auch auf die Vulkane gestiegen.
Und da möchten wir jetzt mal mit dir zusammen raufsteigen. Da haben wir nämlich Bilder. Vielleicht kannst du uns erklären, was wir da sehen.
Da steigen wir gerade auf den Acatenango-Vulkan. Der liegt direkt gegenüber vom El Fuego. Da sieht man den Fuego. Der aktivste Vulkan, den es überhaupt in der Region gibt, ist vor kurzem auch erst stark ausgebrochen. Und ich bin dort mit einem Vulkanologen unterwegs, der eben untersuchen möchte, wie kann man solche Vulkanausbrüche in Zukunft vorhersagen. Weil das natürlich eine Riesengefahr ist für alle Menschen. Da gehört eine riesige Stadt, liegt genau am Fuße des Vulkans, Antigua. Und der arbeitet mit Drohnen, um eben solche Ausbrüche in Zukunft vorhersagen zu können. Und das war tatsächlich, da sieht man es, oh Gott.
Das sind so spektakuläre Bilder.
Das war wirklich mein erster Vulkanausbruch in so einem Ausmaß. Die ganze Erde hat gebebt, du hast dieses Grollen gehört, das war unbeschreiblich, wirklich.
Ist das nicht irre heiß, wenn man da auch so nah dran ist?
Wir waren zum Glück, also sind einige Kilometer weit entfernt, sonst wäre es wirklich gefährlich.
Was kriegt man da dann mit? Also den Geruch wahrscheinlich? Ne?
Also die ganze Erde bebt, du hörst diesen wahnsinnigen Grollen und du siehst natürlich diese riesen Funken.
Und was habt ihr rausgefunden?
Die haben rausgefunden, welche Gesteine oder welche, also ob das, wie hoch das Siliziumgehalt ist vor einem Ausbruch und so, und versuchen damit dann quasi mit den Proben weiter zu überlegen, okay, wie können wir messen, wann wir kurz vor einem Vulkanausbruch stehen.
Und die nächste Station dort war, glaube ich, ein Maya-Tempel. Ich glaube, da wart ihr auch unterwegs.
Das ist das Tolle in Guatemala. Da gibt es dieses riesige Maya-Biosphärenreservat. Das sind riesige, noch intakte Regenwälder, die über Mexiko bis Belize und Honduras gehen. Und dort sind alte Maya-Ruinen von den Mayan wirklich. Also Tikal ist eine der berühmtesten Maya-Tempel und wirklich ganze Städte. Und die liegen wirklich mitten im Dschungel. Also das ist ein Wahnsinnsgefühl, wenn du da irgendwie morgens früh um 5 hinwanderst durch den Dschungel. Du hörst den Dschungel und plötzlich siehst du diese uralten Ruinen da vor dir. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Also das kann ich jedem mal empfehlen, das zu erkunden. Weil da spürt man wirklich noch so die Kultur von damals.
Wir könnten fast sagen, wir reisen jetzt in einen Dschungel, der ist ein bisschen näher dran an uns. Mhm. Nach Transsilvanien, denn da wart ihr ja auch.
Gruselig.
Transsilvanien hat jeder ganz andere Bilder im Kopf, glaube ich. So ein bisschen so einsame Burgen, tiefe Wälder, Wölfe heulen. Wie viel stimmt davon? Wie kann man sich Transsilvanien vorstellen?
Also Transsilvanien ist wild. Das stimmt wirklich und es ist wunderschön. Es hat mich total umgehauen. Ganz Rumänien mit seinen noch intakten Urwäldern, mit den Karpaten, mit diesen Weiten. Also es ist wirklich noch Wildnis dort zu finden. Das hat mich total begeistert. Es gibt auch viele wilde Tiere. Fledermäuse, ja, aber auch Wölfe und Bären. Und so einem Braunbär mal zu begegnen, so einem wilden.
Wie groß wird der so? Was begegnet einem da so?
Der wird, also wenn er sich aufstellt, ist der um einiges größer als du.
Ja. Und gefährlich auch. Ne?
Und gefährlich, ja. Und das durften wir aber so, ich war mit einem Bärenforscher vor Ort unterwegs, Chaba. Und der narkotisiert die Tiere, um denen ein Sendehalsband umzulegen, um sie quasi mit GPS zu verfolgen.
Das können wir uns, glaube ich, auch anschauen, wie das aussieht, weil das auch super spannende Bilder sind.
Oh ja, das ist morgens, da haben wir gesehen, wir haben einen Bären in der Kamerafalle. Und boah, man hört ihn sogar schon.
Ja, genau. Alle ganz ruhig und angespannt.
Levi macht gerade den Betäubungsfall fertig.
Und da legen wir ihn in Narkose.
50 bis höchstens 200 Kilo.
Und das war tatsächlich extrem beeindruckend, so ein großes Wildtier vor dir zu haben.
Es ist ein älteres Tier, wie sich an den Zähnen gut erkennen lässt. Wir entscheiden, den Käfig zu öffnen. Aus Sicherheitsgründen wollten wir das eigentlich vermeiden. Aber nur so lässt sich das Halsband auf die passende Größe einstellen. Es darf nicht zu locker sein, aber auch nicht zu eng. Denn im Herbst wird das Tier noch an Gewicht zulegen.
Du wolltest gerade erzählen, warum das so wichtig ist. Weil ich finde, auch wenn man das sieht, so dass der Mensch da so eingreift in dieses Halsband und so, klar, kriegt man da auch erstmal so ein Gefühl von,
aber das ist tatsächlich zum Schutz der Bären. Weil natürlich auch in Rumänien, obwohl es dort so dünn besiedelt ist, immer mehr Menschen kommen, immer mehr Straßen, große Autobahnen gebaut werden. Und dadurch die Wanderwege der Bären auch gestört werden und es immer mehr zu Konflikten kommt zwischen Bären und Menschen. Und das wird dann schnell, so ein wilder Bär wird zum Problembär und Menschen fangen an, die abzuschießen, weil irgendwie ihre Schafe gerissen werden oder weil sie in Gefahr kommen. Und über diese GPS-Halsbänder will Chaba eben untersuchen, welche Wanderrouten die Tiere nehmen, um genau dort eben keine Autobahnen durchzubauen, sondern genug Puffer zwischen Mensch und Wildtier zu bewahren. Also die Forschung ist eigentlich ganz wichtig für den Artenschutz.
Ist das so genauso aufregend für dich wie so ein Dschungel, wenn du dann da bist?
Ja, tatsächlich. Ich dachte ja, ich bin das absolute Dschungelkind, weil ich da früher immer war. Aber jetzt entdecke ich so viele andere Welten, auch Eiswelten oder Wüsten. Und ich kann mich tatsächlich von all diesen Naturwelten begeistern lassen.
Also wir gehen jetzt mal auf ein Ökosystem direkt bei uns vor der Haustür, das weiß ich, das kennst du auch. Das hat nämlich auch zu kämpfen, und zwar mit der Klimaerwärmung, das Wattenmeer. Ja, und wie sich das verändert, das erforscht das Alfred-Wegener-Institut auf Sylt. Und Alicia Elling hat sie mal besucht.
Welche Folgen wird der Klimawandel für das Ökosystem Wattenmeer mit all seinen Bewohnern haben? Eine Frage für die nördlichste Forschungseinrichtung Deutschlands, deren Daten weltweit für Klimamodelle genutzt werden. Die Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts in List auf Sylt. Hier erforscht Evolutionsbiologin Lisa Schamer den sogenannten dreistachligen Stichling. Die kleinen Fische vollbringen Großes. Die Weibchen stimmen ihren Nachwuchs auf den Klimawandel ein. Und zwar ohne genetische Veränderung, sondern über die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Die Nordseefische wurden in einem Experiment 4 Grad wärmeren Wasser ausgesetzt.
Und wenn die Mutter diesen 4 Grad plus Ozean erwärmte Bedingungen haben, geben die Information an ihren Nachkommen, dass die Nachkommen wachsen besser auch bei plus 4 Grad.
Schama weist damit nach, Enkel überleben besser, wenn ihre Urgroßeltern Hitzewellen im Wasser erlebt haben. Eine lebenswichtige Strategie, denn laut einer aktuellen Studie der Station hat sich die Nordsee in den letzten 60 Jahren im Mittel fast doppelt so stark erwärmt im Vergleich zum globalen Ozean. Das liegt daran, dass sie sehr viel flacher ist.
Arten im Wattenmeer sind sehr robust. Die müssen sowieso mit den sehr harschen Bedingungen im Wattenmeer umgehen können. Das heißt, zweimal am Tag haben sie kein Wasser. Dann ist es im Sommer sehr warm, im Winter nicht immer unbedingt super kalt mehr, aber schon sehr kühl. Das heißt also, die Organismen per se sind gut an diese sehr harschen und wechselnden Umweltbedingungen angepasst.
Kritischer als das wärmere Wasser ist der Anstieg des Meeresspiegels. Die Gezeitenflächen sind länger unter Wasser, was das Zusammenspiel der Organismen durcheinander bringt. Zum Beispiel haben Räuber mehr Zeit zu fressen. Es ist eine besondere Zeit für die Sylter Station. Ein besonderer Geburtstag. Der 100. Genau 1924 begann ihre Geschichte als kleine Feldstation für Austern. Damals war die Tierart in der Nordsee stark zurückgegangen. Wissenschaftler sollten ihre Lebensbedingungen besser verstehen. Über das Jahrhundert entwickelte sich das Labor zu einer hochmodernen Station mit eigenem watttauglichen Forschungsschiff. Außerdem besonders die sogenannten Mesokosmen, quasi Riesenreagenzgläser, in denen Miesmuscheln oder Mikrophytobentos, also Mikroalgen, leben. In den Bottichen wird Ebbe und Flut simuliert, aber auch pH-Wert, Wasserpegel und die Temperatur werden verändert oder auch der Lichteinfall.
Es wird prognostiziert, dass in Zukunft die Stürme über der Nordsee und auch über dem Wattenmeer zunehmen. Durch die Wassertrübung dringt weniger Licht auf den Meeresboden zu den Mikrophytobentos. Und das wirkt sich eventuell auf die Photosyntheseleistung aus.
Der globale Klimawandel kann nicht mehr aufgehalten, sondern nur noch abgeschwächt werden. Das Forscherteam hat dazu eine besondere Haltung.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir nicht einfach immer nur sagen, es ist alles schlecht und wir haben keine Chance, sondern das Ziel muss doch sein, Lösungsstrategien zu entwickeln. Und Lösungsstrategien können wir nur entwickeln, wenn wir die Menschen mitnehmen und wenn wir auch die Skeptiker ihnen aufzeigen, was möglich ist, sodass wir eigentlich mehr nach vorne gehen als nach zurückblicken. Das heißt also, wir müssen den Menschen auch Mut machen.
Mut, neue Wege zu gehen, zum Beispiel den Deichbau neu zu denken. So hilft die Forschung nicht nur, das Ökosystem besser zu verstehen, sondern unsere Küste für die Zukunft sicherer zu machen.
Genau darum geht es ja auch, diesen Artenschutz zu zeigen. Du bist für Terra X ja immer sonntags zu sehen, im Zweiten unterwegs, auch nach Kanada. Und was ich besonders beeindruckend fand, da ist ja wirklich die Klimaerwärmung am stärksten zu sehen, ne?
Zu sehen, genau. Es ist sie nicht dort am stärksten, aber also die haben wir jetzt auch in unseren Meeren. Ich war gerade ja in Peru, da habe ich das auch bei den Walhaien gemerkt, weil der kalte Strom nicht mehr kommt. Aber klar, man hat bei Kanada, bei Schnee, bei Eis auch sofort Eisbären im Kopf. Das ist da angekommen, das sagen die schon. Der Sommer kommt früher, das Eis taut schneller, das ist dramatisch.
Da seid ihr hingereist und was du ja auch miterlebt hast, ist dass dort Waldbrände immer weiter zunehmen. Mhm. Aber hast eben auch, es gibt ja auch positive Dinge, so, du hast eine Art freiwillige Feuerwehr kennengelernt.
Tatsächlich, das war aber bei den Eisbären. Du meinst die freiwillige Feuerwehr?
Ja.
Wir haben viele Feuerwehr. Die freiwillige Feuerwehr, ja, das war ein Biber.
Genau,
das fand ich nicht völlig abgefahren. Ja. Das haben wir rausgefunden.
Ja, weil das zeigt ja, dass die Natur auch ein bisschen was machen kann.
Auch was machen kann, ne? Genau. Dass die Biber gegen Waldbrände Schneisen bauen, durch ihre Deiche und Dämme und Wasseranlagen, die sie bauen, dass sie damit die Waldbrände stoppen können. Finde ich fantastisch. Wir brauchen mehr Biber.
Genau, ja, danke. Ja, die haben wir ja bei uns auch. Du hast aber auch nicht nur das, genau, die Eisbären, darüber reden wir gleich auch noch, aber was ich auch total beeindruckend fand, war, dass du natürlich, wenn man dort ist, muss man sich auch um die Orcas kümmern. Da gibt es eine ganz tolle Forschungsstation, denn die sind natürlich zuhauf da, wenn es diese Fischschwärme gibt.
Genau. Ne?
Und vielleicht können wir da mal kurz reingucken, wie du auf dieser Forschungsstation bist und diese Geräusche hörst. Das ist so beeindruckend.
Das war vor der Westküste Kanadas, vor Vancouver Island. Da sind wir auf dem Weg nach Hanson Island und da sehe ich auch tatsächlich das erste Mal die Orcas, wunderschöne Tiere. Und da bin ich beim Orca Lab.
Hör mal, wie sie klingen.
They sound like.
Wow. It's a whole concert.
Ein richtiges Konzert.
Oh. That sounds totally different.
Ja, das ist so spannend, weil sie eben seit sehr vielen Jahren die Orcas aufgrund ihrer Geräusche und ihrer Kommunikation untersuchen. Die haben ganz, also nicht invasiv, die müssen nicht an die Tiere dran, sondern die haben überall Mikrofone und so aufgehängt und haben dadurch herausgefunden, dass die unterschiedliche Dialekte haben in den Familien. Das heißt, die Orcas sind so weit entwickelt, dass die unterschiedliche Dialekte sprechen, mit denen sie sich unterhalten. Man weiß genau, ist das jetzt ein Northern Resident oder ist das ein Transient Orca oder so. Fantastisch.
Ja, und konnte man auch so ein bisschen sagen, weil das hört sich ja wirklich komplett unterschiedlich an. Was das jetzt heißt, ehrlich?
Also nicht genau, was das heißt, aber vor allem, welche Gruppen das sind, wo die herkommen, was da gerade los ist. Also wirklich Sprache der Tiere, wie du sagst.
Ja, und jetzt, wo ich das wo wir das gerade mit den Orcas haben, weil im Sommer wurde ja auch ganz viel darüber geredet, dass die Orcas da vor Spanien und Portugal diese kleinen Fischerboote, nee, angegriffen klingt falsch, also dass sie die so geschubst haben und so weiter. Genau.
Deswegen war ich auch vor Ort und wollte vom Orca Lab wissen, ist da was dran? Machen die Orcas das wirklich aus Boshaftigkeit, Aggression? Wollen die die Boote kentern oder was ist das? Und die haben mir wirklich gesagt, so wie sie Orcas schon seit so langer Zeit untersuchen, glauben sie das überhaupt nicht, sondern das ist einfach eine schlechte Gewohnheit, ein Habit, den die aber weitergeben in ihrer Familie. Da hat einer damit mal angefangen und fand das irgendwie ein bisschen witzig, so bullyhaft und das gibt gar nicht so nach, das Boot. Und die anderen machen ihnen das nach. Und so geben die halt ihre Kultur quasi, das ist schon Kultur, weiter. Und man kann nur hoffen, dass diese eine Gruppe von Orcas, das war auch nur eine Gruppe, einfach da irgendwann keine Lust mehr drauf hat, das nicht mehr weitergibt.
Wie so ein Spiel, ja? Was sie sagen, das macht Spaß, mach auch mal.
Ja.
Das ist ja echt irre. So, jetzt hatten wir gerade über die Eisbären, haben wir auch schon angefangen zu sprechen, weil das ist natürlich, wenn wir über Kanada sprechen, auch ein großes Thema. Und da hast du ein Beispiel dafür gefunden, wie die Menschen sich irgendwie arrangieren mit den Eisbären, kann man das so sagen?
Ja, total. Weil ich meine, ein Eisbär ist eines der größten Raubtiere überhaupt. Extrem gefährlich, wenn man denen als Mensch unbewaffnet oder so begegnet. Und Churchill ist ein Ort ganz im Norden an der Hudson Bay. Und die leben genau auf der Migrationsroute der Eisbären. Immer wenn das Meereis schmilzt, kommen die Eisbären natürlich vom Meereis und verbringen den Sommer dort in der Umgebung, kommen am Churchill vorbei. Und sobald es wieder Meereis gibt, gehen die zurück aufs Eis. Und das ist der ganz normale Rhythmus. Da leben aber eben Menschen. Und Menschen haben auch Essensquellen, die die Eisbären irgendwie spannend finden. Und trotzdem haben die Menschen einen Weg gefunden, friedlich mit den Tieren zu leben. Und zwar gibt es in Churchill eine Eisbärenpolizei.
Was ist das?
Und mit denen dürfte ich unterwegs sein. Die patrouillieren jeden Tag und gucken, ob es irgendwelche Bären, es gibt verschiedene Zonen, ob die in der Safety Zone sind oder ob die sich zu sehr nähern dem Dorf. Und wenn wirklich Bären zu Problembären werden und an Mülleimer gehen oder in Häuser einbrechen oder so, dann werden die verschreckt, dann werden die mit Schreckpistolen oder Böllern oder sowas verschreckt. Und wenn es wirklich zu Problemen gibt, werden die in Narkose gelegt und kommen ins Eisbärengefängnis.
Das klingt nicht gut für den Eisbär.
Es gibt erstmal ein Eisbärengefängnis auf der Welt, da sehen wir es.
Okay, ja.
Total abgefahren, da gibt es wirklich Zellen drin für Eisbären, einzelhaft ist es. Aber denen passiert da drin nichts. Die werden da einfach nur 30 Tage gehalten, kriegen Wasser und so, alles in Ordnung.
Okay.
Sollen aber einfach merken, boah, hier habe ich gar keinen Bock mehr, wieder hinzukommen. Ich mache lieber einen großen Bogen um die Stadt und komme nicht wieder. Also das ist wirklich, dem passiert nichts. Die werden dann nach 30 Tagen weiter im Norden, wo sie nicht mehr in Gefahr sind für den Menschen, wieder rausgelassen, ausgewildert. Und dann ist auch alles fein. Und das funktioniert. Es gab keinerlei Inzidenz, irgendwelche Unfälle oder so zwischen Mensch und Eisbär.
Okay, also im Grunde haben die einen guten Weg gefunden.
Total.
Für sich. Ich glaube, deine Leidenschaft, die merkt man dauernd, so bei allem, was du erzählst über die Tiere. Das ist ganz toll. Und ja, im Grunde genommen, deine Leidenschaft, darauf aufmerksam zu machen und der Natur zu helfen, teilst du mit einem Ehepaar aus dem Norden, was wir Ihnen jetzt vorstellen. Sie haben nämlich vor 3 Jahren ein Hilfsprojekt für den Regenwald im westafrikanischen Sierra Leone auf die Beine gestellt. Wirklich ganz toll. Sarah Markus stellt das ambitionierte Projekt Ihnen vor.
Zurück im heimischen Garten in Norddorf in Schleswig-Holstein. Lars Bessel und Marion von Oppeln sind zurück aus Sierra Leone, ihrer zweiten Heimat.
Ich trinke das Wasser.
Sie lernen Krio, die Nationalsprache des westafrikanischen Landes.
Die freuen sich immer tierisch, wenn wir in Krio oder in der Lokalsprache Limba dann Guten Morgen sagen, wie geht es, how the body, how you sleep. Und dann strahlen sie sofort und wir haben schon mal die erste Tür offen und können kommunizieren.
Denn das Paar verfolgt eine Lebensaufgabe und hat dafür viel Erspartes investiert. Sie wollen den Regenwald Sierra Leones retten. Vor 3 Jahren kam die Idee auf. Seitdem läuft das Projekt in enger Zusammenarbeit mit den Menschen vor Ort. Dafür pflanzen sie auf den gerodeten Flächen wieder Bäume. 50.000 Hektar sollen so wieder in der alten Pracht erblühen. Und zwar nicht, wie so oft, als Monokultur, sondern als gesunde Mischung aus lokalen Bäumen.
Wir haben Forstbaumschulen, es werden Samen eingesammelt, die werden vorgezogen. Und dann kommen die fertigen Setzlinge aus der Forstbaumschule und werden dann von allen aus dem Dorf dann tatsächlich auf den uns zur Verfügung gestellten Flächen dann in die Erde gebracht. Und so entsteht hier tatsächlich ein neuer Regenwald. Ein gesunder Mischwald als Kopie, als möglichst gute Kopie des Regenwaldes.
Was so einfach klingt, gleicht einer Sisyphusarbeit. Denn die Bäume müssen erst einmal gefunden und bestimmt werden. Auch hier bauen die Norddorfer auf das alte Wissen der Bevölkerung.
Ich fahre mit unserem Mitarbeiter Prinz mit dem Motorrad durch die Dörfer. Und dann halten wir an, dann schnacken wir ein bisschen und dann gucken wir uns um, was sehen wir denn für Bäume. Meistens gibt es ein kleines Wäldchen oder so und dann gucken wir einfach, was wir da finden.
Das Projekt Green Limba hat sich mittlerweile rumgesprochen und stößt in den Dorfgemeinschaften auf Respekt.
Weil die Menschen tatsächlich mittlerweile auch begriffen haben, im wahrsten Sinne des Wortes, was ihnen verloren gegangen ist durch den nicht mehr vorhandenen Wald.
Sierra Leone hat über die Jahrhunderte den größten Teil des Regenwaldes verloren. Allein zwischen 1990 und 2000 waren es 19.000 Hektar im Jahr. Wie prächtig er aussehen kann, zeigt der Utamba-Nationalpark. Allein 15 Affenarten sind in ihm zu Hause. Außerdem binden die Bäume CO2. Und genau damit versucht sich Green Limba zu finanzieren. Neben Spenden lebt das Projekt vom Verkauf von CO2-Zertifikaten. Die Norddorfer setzen auf Firmen und Privatpersonen, die durch den Kauf von Bäumen ihre CO2-Bilanz ausgleichen möchten. Auch die EU ist bereits auf das Projekt aufmerksam geworden und der deutsche Botschafter von Sierra Leone war auch schon zu Besuch.
Diese verrückte Idee eigentlich von vor 3 Jahren, die ist Realität. Und mittlerweile stehen wir auf den ersten Aufforstungsflächen von vor 2 Jahren, stehen wir unter Bäumen, die sind über 3 Meter hoch. Und das ist das, was uns immer wieder bewegt und mit Sicherheit auch dafür sorgt, dass wir weitermachen.
Im Juni geht es wieder nach Sierra Leone. Die Lieblingsjahreszeit der Regenwaldretter. Denn dann werden die kleinen Setzlinge in die Erde gebracht.
So, jetzt sind wir angekommen in Hannah Emdes Sehnsuchtsort, der Dschungel. Was liebst du so am Dschungel?
Oh, ich meine, guck dir mal diese Farben an erstmal. Ne? Das ist ja einfach so ein grünes, man sagt ja grüne Hölle, aber es ist nicht so. Also, du musst dir vorstellen, es bewegt sich jetzt alles. Du hörst unglaubliche Geräuschkulisse, es ist nie ruhig im Dschungel. Du entdeckst immer irgendwas, entweder irgendwas krabbeln, ein Käfer oder doch ein Vogel. Nee, aber auf eine schöne Art und Weise.
Obwohl, du hast ja selbst eine Spinnenphobie.
Ja, also Spinnen, also, müssen wir jetzt nicht drüber reden.
Warte, über eine Szene muss ich bitte reden. In deinem Buch Nachtschicht mit Aras, da hast du beschrieben, wie das ist. Da läufst du irgendwie durch den Dschungel, dann siehst du so ganz viele bunte Lichter am Boden.
Das ist, wenn du nachts mit der Stirnlampe unterwegs bist, weil du einen nachtaktiven Affen zum Beispiel suchst. Dann suchst du ja die Augen von dem und so hier irgendwo im Blätterdach und plötzlich fällt dir so ein wunderschönes Glitzern überall auf dem Boden auf. Auch so die Baumstämme entlang, denkst du so, ach Mensch, das ist ja hübsch. Wenn du genauer hinguckst, hat so jedes Glitzern 8 Beine. Und das sind alles Spinnen, weil nämlich die Spinnenaugen auch reflektieren. Und das ist für jemanden, der jetzt nicht so gern Spinnen mag, dann erstmal ein kleiner Schock. Aber dadurch, dass das überall ist, gewöhnst du dich auch einfach dran und lebst dann damit.
Und machst einfach weiter.
Mach einfach weiter. Und das ist ja... Also die Luftfeuchtigkeit, ich weiß nicht, ob du das spürst. Du bist ja eigentlich die ganze Zeit am Schwitzen im Dschungel, weil es so feucht ist, weil es so warm ist. Aber ich liebe dieses Gefühl. Also ich fühle mich nirgendwo so wohl im Dschungel, obwohl es so anstrengend ist. Es riecht so fruchtig, waldig, auch so ein bisschen feucht, modrig. Also jetzt nicht immer schön, aber... Es riecht so nach Leben, da ist so viel los.
Ja, du hast ja auch schon die Geräusche angesprochen, wie laut das ist. Können wir mal hören? Vielleicht kannst du uns sagen... Was ihr da hört?
Ja, was schätzt du? Klingt ja erstmal nach so einem Ungeheuer, oder?
Ja,
das so dachte ich zumindest, als ich morgens um 5 Uhr in Guatemala im Zelt aufgewacht bin und das gehört habe.
Ich war so sauer.
Ist es halt gar nicht. Das ist so verrückt. Sind wir wieder bei Sprache der Tiere. Das sind Brüllaffen, diese schwarzen, großen Affen, überall in Lateinamerika unterwegs. Genau, da sehen wir die. Und das ist ganz normal. Morgens unterhalten die unterschiedlichen Gruppen sich so und sagen so, jo, hier ist mein Revier, hier bleib ich. Du kannst schön da hinten mit deiner Gruppe bleiben. Und abends geht das gleiche Spiel nochmal los.
Ist das so das Wichtige am Dschungel? Weil mir würde dieses Geräusch ad hoc Angst machen, wenn du nicht vorbereitet bist. Ist das so das Wichtige?
Vorbereitung und eben den Dschungel lesen können. Also zu wissen, da raschelt was so im Baum. Ich weiß, das ist ein Orang-Utan oder da kommen die Nasenaffen. Oder wenn du so ein gleichmäßiges Geräusch auf dem Boden hast, könnte das eine Python sein oder so. Also man... kann halt kaum was sehen im Dschungel, weil es einfach so dichtes Dickicht ist, sondern man verlässt sich viel mehr auf sein Gehör und man hat eine ganz andere Wahrnehmung. Weißt du, wenn ich hier in Hamburg oder so über die Straße gehe, habe ich sogar mein Smartphone in der Hand und nehme gar nichts mehr um mich rum wahr. Und im Dschungel bin ich viel aufmerksamer. Da achte ich darauf, wo ich meine Füße platziere. Oder wenn ich in den Stiefel gehe, gucke ich erstmal, ob ein giftiger Skorpion drin ist. Also ich bin viel mehr wieder in Kontakt mit meiner Umwelt,
alle
mit der
Sinne.
Natur.
Ja. Genau. Bedienst alle Sinne. Wir haben vorhin schon mal kurz gehört, das ist auch so ein typisches Geräusch, wenn die Gibbons schreien. Das ist ja auch so irre laut. Ne? Da kommen sie dazu.
Und das ist halt wirklich kein Vogel, sondern das sind Affen. Ist das nicht abgefahren?
Das ist, ja.
Schönstes also, Geräusch, das ist auf Borneo morgens, wenn wir im Forschercamp, da war ich für ein Nebelparder-Forschungsprojekt, Sunda-Nebelparder. Und jeden Morgen um 6 Uhr gehen die Gibbon-Geschreie los, weil die sich auch guten Morgen sagen, hier bin ich, so Hanna, wie geht's dir? Nee, also die unterhalten sich nicht mit mir, aber mit anderen Affengruppen. Finde ich fantastisch.
Also, ja, es ist irgendwie, also wenn du diese Sinne auch immer anhast, immer diese Geräusche, Wie ist das denn? Also wenn du dann irgendwie gerade, hast du erzählt, dann gehst du irgendwo in der Stadt auf der Straße. Also weißt du, so, das ist ja ein größeren Unterschied im Leben, kann man, glaube ich, nicht leben wie du.
Ja, dadurch, dass ich das schon so lange mache und auch immer wieder den Wechsel habe, kann ich mich erschreckend schnell wieder an das andere gewöhnen. Also ich weiß noch, am Anfang habe ich immer noch in meinem WG-Zimmer dann immer die Sneakers vorher ausgeschüttelt, weil irgendwas Giftiges drin sein könnte oder alles ameisensicher verpackt. Und alle Studis waren immer so ein bisschen, Hanna spinnt wieder. Aber so langsam bin ich das so gewohnt und kann immer in diese Deutschlandhaut schlüpfen oder in die Dschungelhaut schlüpfen oder auch jetzt in eine andere Haut, weil diese Anpassungsfähigkeit extrem wichtig ist. Einmal für die Wissenschaft, für die Forschung, wenn ich als Tierärztin vor Ort bin, aber natürlich auch, wenn ich mit den Forschenden vor Ort in Kontakt kommen möchte und diese Themen nach Deutschland vermitteln will. Weil deswegen mache ich das ja. Ich möchte ja zeigen, wie wunderschön unsere Natur ist und wie wichtig Biodiversität ist, damit wir alle gesund weiterleben können.
Genau, dafür hast du ja auch diese Stiftung ins Leben gerufen, vor schon einigen Jahren jetzt mittlerweile.
Ja, ich habe damals hier in Hamburg gestartet.
Den 2017, glaube ich. Ja.
Den Nepada Wildlife e.V. Der wurde tatsächlich nach dem Sunda-Nebelparder benannt. Das war die erste Raubkatze, mit der ich auf Borneo in der Wildnis arbeiten durfte. Eine der schönsten Raubkatzen überhaupt, musst du dir mal anschauen. Ja. Und mit dem Verein setzen wir uns weltweit für Artenschutzprojekte ein. Und zwar,
guck mal, wo du gerade sagst, müssen wir uns mal angucken.
Da ist er. Ja, diese Fellzeichnung, guck, die soll so an Wolken und Nebel erinnern. Deswegen heißt der Clouded Leopard oder Nebelparder. Und mit dem Verein setzen wir uns eben weltweit ein. Und zwar nicht selbst, dass wir in die Länder reisen und sagen, so, wir machen jetzt hier Artenschutz, sondern wir wollen den Menschen vor Ort die Möglichkeit geben, weil die kennen ihre Natur, ihre Umwelt am besten. Die wissen auch, was am besten für die Artenvielfalt ist. Und wir unterstützen die mit finanziellen Mitteln, mit Kommunikationsmitteln, vielleicht auch mit tiermedizinischen Mitteln, um deren Lebensräume zu schützen und damit eben auch die Arten.
Das ist doch sowieso etwas, das du sowieso immer gucken musst, von bei den Menschen vor Ort zu lernen.
Absolut.
Auch wenn wir jetzt mal das Licht runterdimmen und mal in die Nacht des Dschungels gehen. Das ist ja auch eine besondere Situation. Ne? Die hört sich ja wiederum ganz anders an.
Und das hörst du ja auch. Guck mal, da sind
Grillen,
ganz andere.
Da würde ich noch sagen, ja, genau. Da würde ich noch sagen, okay.
Kennst du aus Italien?
Genau.
Ne? Genau. Aber dahinter hört man die Frösche. Ja. Das sind die Frösche. Es sind ganz andere Vögel nachts unterwegs. Und diese Lautstärke ist halt auch genauso. Also es ist wirklich immer laut. Und wenn du selbst da bist, merkst du das gar nicht mehr. Aber wenn du nachts unterwegs bist, musst du dich ganz anders fortbewegen. Musst auf ganz andere Sachen achten, weil auch viel mehr giftige Tiere auch rauskommen an den Baumstämmen.
Hast du mal Kontakt mit so einer Giftschlange eigentlich?
Ja. Das war ein
sitzt hier, das ist ein gutes Zeichen.
Das ist ein gutes Zeichen. Ja, tatsächlich auch auf Borneo mit einer Sumatra-Kobra. Das war gar nicht schön. Da waren wir für Forschungsarbeiten auf Borneo unterwegs und ich durfte einen Tierarzt begleiten. Wir haben Fallen kontrolliert und mussten durch so hohes Gras laufen. Und er lief vor mir, wir haben uns die ganze Zeit unterhalten und anscheinend scheint er diese Schlange irgendwie aufgeweckt zu haben. Und plötzlich kommt dieser Schlangenkopf vor mir hoch. Und das ist wirklich gefährlich, weil das ist tödlich, so ein Biss.
Aber ihr habt so ein Gegengift dabei, oder?
Ja, ein paar Stunden entfernt mit Helikopter kommst du dann dahin, ja. Okay. Aber zum Glück war die Schlange genauso erschrocken wie ich. Ich bin stehen geblieben, das Beste, was du machen kannst, wenn du eine Schlange begegnest. Und die ist einfach abgehauen, zurück in ihren Wald.
Okay.
Also das ist das. Total.
Nerven wie Stahl, aller Ende. Und um den Erhalt heimischer Nutztierrassen geht es jetzt. Wir gehen zurück aus dem Dschungel auf den Hof in Schleswig-Holstein, den wir Ihnen jetzt vorstellen. Und ja, wir hatten tatsächlich auch richtig Glück, als wir dahin gefahren sind, beziehungsweise Sabrina Pfeiffer. Denn die Betreiber Andrea Weber und Thorsten Heide, die haben vor kurzem heiß ersehnten Nachwuchs bekommen. Also nicht sie selbst, aber die Zukunft.
Gestatten, Maggie.
Die kleine Thüringer Waldziege weiß nicht, dass ihre Rasse vom Aussterben bedroht ist. Umso größer ist bei der Besitzerin die Freude über den Nachwuchs. Auf dem Nutztier-Archehof Steindamm im schleswig-holsteinischen Ahrensböck erkundet das 3 Wochen alte Zieglein gerade die Welt. Hofbetreiberin Andrea Weber hat mit dem Sprössling gar nicht gerechnet.
Und normal kommen die zwischen Januar und März. Und da waren wir ganz erstaunt, wie plötzlich ein Baby da stand. Das ist eine alte, die Thüringer Waldziegen ist eine alte Rasse, die auf der roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tiere steht. Und die sind halt besonders hübsch und durch ihre Färbung und dieses gestreifte Gesicht und das hübsche Braun-Weiß. Ja.
In den 30er Jahren gab es noch rund 60.000 dieser Art. Im Laufe der Zeit sank der Bestand drastisch unter 200 Tiere. Bis heute gilt die Thüringer Waldziege als stark gefährdet. Archehöfe wie dieser spielen eine wichtige Rolle im Erhalt der genetischen Vielfalt.
Es gibt Gott sei Dank genügend so Verrückte wie uns, denen das eine Herzensangelegenheit ist und die dann mit diesen Tieren doch weiterzüchten.
Andrea und ihr Mann Thorsten Heide sind beide Quereinsteiger. Sie kommt aus der Werbung, er aus der Versicherungsbranche.
Wir haben die Tiere eigentlich zur Entspannung. Wir haben früher industrielle Jobs gemacht und irgendwann habe ich gesagt, ich muss ruhiger treten. Und das geht mit denen ganz gut hier. Die können langsam und ruhig gehen. Manchmal bleiben sie auch stehen, gucken nur. Aber das finden die Leute auch gut. Entschleunigen nennen sie das denn. Gell?
Auf dem Hof leben Nutztiere und vom Aussterben bedrohte Rassen quasi Stalltür an Stalltür. Die alten Rassen eignen sich selten für die industrielle Landwirtschaft und schnellen Umsatz. Sie produzieren zu wenig Milch oder Eier, sind zu klein und bieten zu wenig Fleisch.
Unsere Schweine, die leben ganz anders. Die anderen Schweine, die man normalerweise als Steaks oder Koteletts oder sonstiges kauft, die werden nicht mal 5 Monate alt, leben nur von Brei, haben nur 0,75 Quadratmeter Platz und unsere sind halt alle immer abwechselnd auch im Freien.
Für beide eine Herzensangelegenheit, ohne Profitgier. Sie wollen vor allem eins, aufklären.
Also die Leute, die zum Kaffee trinken kommen, da gehört es als Service eigentlich dazu, dass ich dann daneben stehe und Fragen beantworte.
Das Hofcafé lockt viele Gäste an und hilft, die Einnahmen aufzustocken. Die Chefin backt hier noch selber. Schmecken tut's allen. Mascha und Emilio oder dem Skuddenbock Heinz, der auch auf der roten Liste steht. Dem Appetit tut's keinem Abbruch.
Es ist halt die kleinste deutsche Schafsrasse. Deshalb ist sie für Züchter, die Fleisch vermarkten wollen oder auch Wolle, nicht besonders tauglich. Deshalb gibt's die auch nicht so oft. Die Wolle kann man eigentlich nur zum Filzen benutzen. Die geht nicht zum Spinnen. Und wenn man die schlachtet, man sieht es ja, wie klein der ist, dann ist der Schlachtpreis schlachten lassen fast höher als das, was nachher dabei rauskommt. Das ist das Problem bei den Kleinen.
Ein Problem, was die kleine Ziege Maggie auch betrifft. Doch dank Menschen wie Andrea Weber und Thorsten Heide bekommt sie eine Chance auf Leben.
Ja, und von Tierärztin Hanna Emde haben wir heute ganz viel über wilde Tiere auch erfahren. Und ich muss sagen, bevor wir überhaupt diese Sendung hatten, hast du mein Leben schon ein bisschen beeinflusst, tatsächlich. Ich habe von dir eine Terra X-Sendung gesehen, im zweiten, als du über Costa Rica berichtet hast. Aha. Und da hast du ja erzählt, dass diese Bananen, die so gar keine Stellen haben, dass das eben daran liegt, dass die wirklich in so Tüten an den Palmen produziert werden. Ja. Davor eine Baumreihe ist, damit man das gar nicht sieht, wenn man da dran vorbeifährt. Wir sehen jetzt gerade so ein Bild. Dann dazu noch Pestizide von oben kommen, damit ja kein Vogel oder irgendjemand auf die Idee kommt, etwas von diesen Bananen zu naschen. Wahnsinn, ne? Das fand ich so irre.
Wahnsinn. Und dazwischen noch Styropor, damit die die Form haben, diese gebogene.
Und die Bäume stehen schon nicht mehr alleine, genau. Weil das schon alles völlig
überzüchtet. Das weißt du alles noch.
Ja, das Wahnsinn. Hat mich so beeindruckt, weil ich da nie drüber nachgedacht habe und immer gedacht habe, oh, ich kaufe lieber keine Banane mit braunen Stellen, ne? dann bringt das nichts oder so. Und jetzt achte ich drauf, weil ich dann weiß, dass da irgendwie ein Tier dran war.
Guck mal, und das zeigt, Artenschutz fängt vor unserer eigenen Haustür an. Auch wenn es um Tierarten in Costa Rica oder ganz woanders im Regenwald von Borneo geht, wir können mit unserem Handeln hier extrem viel Einfluss haben. Das fängt beim Einkauf an, das fängt bei unserer Wahl an, das ganz unterschiedliche Einflüsse, die jeder und jede von uns haben kann. Dafür braucht man keine Tierärztin sein. Du hast schon angefangen damit.
Ja, wirklich, das hat mich beeindruckt. Jetzt am Sonntag kommt die nächste Folge. Da geht es eben in Terra X im zweiten, dann 1930 nach Transsilvanien.
Wird's gruselig?
Die nächste Reise eigentlich?
Die geht nach Südafrika.
Geht es jetzt bald schon wieder los? Ja, du bist ja schon ein paar Tage hier.
Ja, ne? Geht jetzt sofort wieder weiter.
Oh, Hanna, es hat total viel Spaß gemacht.
Das fand ich auch.
Vielen, vielen Dank für deine ganzen Eindrücke. Ich kennt noch viel, viel länger.
Ja, danke euch, die ihr weiterschnacken. Es war so ein bisschen wie nach Hause kommen hier bei euch.
Ist es, ja. Jetzt schüttelst du wahrscheinlich gleich erstmal da wieder deine Turnschuhe auf. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Morgen ganz anderes Thema. Digitaltrainer Daniel Wolf bei Hinnerk Baumgarten dann. Und ich würde sagen, weil das so schön ist, hier zu sitzen, werden wir noch mal ein bisschen das Licht wieder dimmen, noch mal zurück in die Nacht gehen. So. Das Schöne ist ja, in deinem Buch Nachtschicht mit Aras nimmst du uns ja auch mit in diese ganze Welt. Da können Sie zu Hause vielleicht noch mal reinlesen. Das ist wirklich ganz beeindruckend, deine Arbeit.
Und damit will ich halt auch immer zeigen, also die Leute mitnehmen natürlich an diese Orte, auch mit Terra X, aber eben auch zeigen, ey, wir haben es selbst in der Hand. Also es ist noch gar nicht vorbei.
Und das war ein super Abschluss.
Vielen Dank.
Also, schönen Abend an Sie zu Hause. Danke fürs Zuschauen.